Wollen wir noch einmal versuchen, kurz zusammenzufassen, was uns in der ersten Stunde wichtig war? Wir wollten aus der Sicht der Außenstehenden verstehen, wie man da denken kann über das Angebot der Christen. Versuchen Sie, sich mal hineinzuversetzen. Sie wären 7,5 Jahre nicht mehr richtig in der Gemeinde gewesen. Wie empfindet solch ein Mensch beim Betreten der Kirchenschwelle? Dann sitzen Sie mittendrin, eingemauert rechts und links. Wenn rechts und links freundlich hinzunicken, sie grüßen, übrigens, ich heiße so, und ist das schon eine goldene Ausnahme in unseren Gefilden. Aber selbst wenn das geschieht, ist immer noch Betretenheit. Was muss ich tun? Wann muss ich aufstehen? Als Außenstehender würde ich nie verstehen, warum muss man in einem vorbildlichen Gottesdienst 4-5 Mal auf, ab machen. Kann man nur stehend beten? Dann müsste ich ja, wenn ich ein wichtiges Gebet hätte, als Kranker, müsste ich als Kranker aus dem Klinikbett draußen aufstehen. Verstehen Sie, ungeheure Vorstellung, was wir pflegen. Deshalb spreche ich in meinem blauen Buch auch von den Fesseln der Gewöhnung. Wir Gläubige sind gefesselt, nicht von unserem Herrn. Unser Herr hat uns befreit. Aber sehr schnell legen wir uns freiwillig Fesseln der Gewöhnung an. Viele Jahre, als ich versuchte, Zeuge von Jesus draußen zu sein, in den säkularen Bereichen, da habe ich immer den Wunsch gehabt, wenn erst mal eine Reihe von Außenstehenden sich bekehren zu Jesus, dann können wir mit denen neu die Sprache der Außenstehenden lernen, den Lebensstil der Außenstehenden, damit wir verständnisvollere Gesprächspartner werden. Meine mühsamste Erkenntnis war, nee, das funktioniert nicht. Ein abgebrühter Außenstehender, der sich zu Jesus bekehrt, kann innerhalb von wenigen Wochen oft schon die Sprache Kanaans lernen. Und wir lernen nicht, mit Außenstehenden zu sprechen. Sie ahnen nicht, wie schnell der andere das Klischee liebt, man muss so und so es ausdrücken. Damit ich richtig akzeptiert bin unter den Leuten. Und das sind soziologische Gesetzmäßigkeiten. Das muss man einfach wissen. Wir fühlen uns nur in einer Gruppe wohl, wo wir voll akzeptiert sind. Wenn ich von außen käme und zu der Gruppe der Christen wollte, dann würde ich alles abgucken, was so der vorbildliche Durchschnitt bei Ihnen als richtigen Lebensstil erkennt. Und da würde ich in dem möglichst Sie übertreffen wollen. Aber das ist gar nichts Natürliches mehr. Es sind oft dann die Fesseln der Gewöhnung. Aber jetzt müssen wir immer aufpassen, was ist denn die große Tatsache? Wir müssen nämlich sehen, dass bei diesem Umdenkprozess, wir können wie die Außenstehenden verstehen, leicht das Gefühl auftauchen kann, das ist ja außerordentlich schwierig. Stimmt doch, gell? Da müsste ich ja in den anderen hineinkriechen. Nein, es ist eigentlich viel einfacher. Wir müssen nur echter und bescheidener werden. Nur in den Erwartungen von Gott größer. Aber wir müssen runter vom eigenen Ross. Lasse mich mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Die Antenne nach Gott ist sowas Zartes, dass sie die lauten Worte oft nicht verträgt. Unsere Zeit ist voll von lauten, großen Worten. Und wenn wir immer organisieren, und wir haben ein kleines Vorbereitungskomitee, wir wollten in Eidlingen immer eine evangelistische Woche machen, Sie werden sehen, die stärkste Kraft und Einsatz widmen wir der Werbung. damit man uns sieht. Man soll auffallen. Ich bin sowas wie Marketing-Experte und habe viele Jahre, kann als Experte hier sagen, die Werbung hat den stärksten Einfluss auf die Menschen, die vorher schon wollen. Und weil ich weiß, dass viele das mir nicht abnehmen, will ich einen Beweis sagen. Sie können es in dieser Zeit erleben, wenn man der Zigarettenindustrie die Werbung wegnimmt, die dürfen wir nicht mehr im Fernsehen, das macht denen gar nicht viel aus. Weil sie ganz genau wissen, die Werbung bringt es gar nicht fertig, junge Leute zum Rauchen zu veranlassen. Denn die jungen Leute nehmen ja auch Drogen ohne Werbung. Verstehen Sie? Junge Leute nehmen die erste Zigarette nicht, weil geworben wird, sondern weil sie beweisen wollen, dass ich schon erwachsen bin. Ja? Das sind andere Zusammenhänge. Warum macht man dann die große Werbung? Damit die Marke X zeigt, dass sie der Stärkste ist. Das ist der Wettbewerb der vermeintlich Starken. Wenn alle nicht dürfen, ist denen egal. Dann kann ja der andere auch nicht mit mich überrumpeln. Und so müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diese Gaukelei der falschen Werbung kommen, die immer nur die Oberfläche des Menschen erreicht. Und damit wollen wir ein einfaches Schaubild sehen, sehr einfach. Alle Einflüsse, die wir haben, bewegen sich auf mehreren Schichten. Wir können einfach sagen, mindestens zwei Ebenen. Die oberflächliche Sachebene, da diskutiert man über Politik oder übers Wetter. Und der eine sagt pro und der andere contra. Aber damit wird das Herz noch nicht erreicht. Die wichtigsten, wertvollen Gespräche spielen sich auf tieferer Ebene ab. Dafür können wir persönliche Ebene sagen oder Beziehungsebene, weil eine gewisse Vertrauensbeziehung da die Voraussetzung ist. Das ist für die meisten nichts Neues. Aber ich frage Sie, warum bringen wir so einseitig oft die Botschaft von Jesus nur auf der Sachebene? Da will ich Ihnen sagen, wie das ist. Und das mit dem Kreuz ist eben so zu verstehen. Und da war nämlich das, wissen Sie, ganz am Anfang war der Adam und da war die Eva und alles. Und der andere weiß überhaupt gar nicht, was das mit seinem Leben zu tun hat. Er hat doch schon die Spuren Gottes erlebt, ist meine Überzeugung. Was meinen Sie, wie viele Frauen bei der Geburt des ersten Kindes das Wirken Gottes gespürt haben? Wie manche Frau empfunden hat, das Kind haben wir nicht gemacht. Da ist ein größerer da. Aber mit wem kann man drüber sprechen? Und manche, die so lästerlich stolz daherreden, wissen doch, dass es einen Gott gibt. Aber wie kann man ihn erleben? Das wären die Fragen auf der persönlichen Ebene. Aber wenn der andere jetzt diese stille Fragen hat, sagt er nicht, Herr Schäffbuch, erklären Sie mir das, sondern ich muss abtauchen in seine persönliche Sphäre. Abtauchen, nicht im verachtenden Sinne. Herr Kollege, ich will mich jetzt mal heruntergeben in Ihre Gefilde. Ja, schrecklich, ja. Nein, das Geheimnis, dem anderen nahe zu sein, ohne aufdringlich zu werden. Ob Sie das festhalten wollen? Nahe, ohne aufdringlich. Man könnte auch sagen, eindringlich zu werden, ohne aufdringlich zu werden. Weil diese Sehnsucht nach Gott so zart ist, aber wahrscheinlich fast jeder Mensch sie hat, verträgt es das Gespräch nicht, dass ich einfach auf Menschen zugehe. Nehmen wir an, ich gehe hier in eine Bäckerei rein und sage zur Bäckersfrau, übrigens, auch Sie haben die Sehnsucht nach Gott oder was. Die wird nicht verstehen, was das mit ihrem Leben zu tun hat. Sie wird mich wahrscheinlich abschreiben, weil sie das als völlig komisch, absurd empfindet. Dass es auch Bevollmächtigte gibt, die auch solche Ausnahmeerscheinungen vollmächtig darstellen können, weiß ich. Nur sollten wir nicht immer gleich was Besonderes machen wollen. Wir sollten erst einmal verstehen, lernen wollen, wie der andere erreichbar wird. Ein einfaches Beispiel. Da ist ein junger Mann, er hat eine Beziehung zu einem Mädchen. Die beiden sind befreundet und das Mädchen fragt sich, ob es wohl zur Hochzeit kommt. Und dann kommt die ganz große Enttäuschung. Der junge Mann heißt Hartmut und das Mädchen heißt Corinna. Das hätte sich die Corinna nie vorgestellt, so reingelegt zu werden von einem Mann, von einem jungen Mann, den sie wirklich geliebt hat. Und dann hat sie es ihm gesagt. Sie hat gebebt. Ich kann nicht mehr. Bitte, nimm drauf Rücksicht. Ich kann nicht mehr. Du kannst reden, was du willst. Am nächsten Tag sieht sie bei der Fahrt auf der Autobahn, bei der Überführung, groß mit Graffiti-Schrift, Corinna, komm zurück. Meinen Sie, dass die Corinna dadurch beeindruckt wird? Verstehen Sie, was ich sagen will? Sie bekennen oft diese Schriften, komm zurück. Wer tief enttäuscht ist, möchte nicht große Graffitis, ja, große Propagandasprüche an Betonmauern. Das Herz wird nicht gewonnen über große Parolen, sondern der Hartmut, wenn es überhaupt noch Hoffnung gibt, muss absteigen von seinem Ross und muss sagen, es tut mir leid, ich will umdenken. Und das ist ein Vorgang, den wir fast nie beleuchten, weil wir so heute durch die großen Worte breitgewalzt sind, dass wir wissen, vom Fernsehen bis zur Werbung überall, ein bisschen wollen wir Christen auch mitmixen. Und jetzt kommt ein Fehler, dem wir gern unterliegen. Wir fühlen uns so wohl. Ich weiß noch, wie wir zum ersten Gemeindetag von Weinheim nach Stuttgart fuhren. Ich fand es zu Herzen gehend. Überall die Aufkleber, Gemeindetag, weiß nicht, was es war, 54 oder was. Oder nein, es war später, 74. Zu Herzen gehend. So empfand ich, verstehen Sie, als ein Sympathisant des Gemeindetages. Ich kenne keinen einzigen der Außenstehenden, die dadurch bewegt wurden zu sagen, dann will ich mal diesem Geheimnis auch nachgehen. Und für die, die Pro Christi hier vorbereiten, ein Tipp, wir hatten vor ein paar Jahren auch bei uns an der Bergstraße diese Pro Christi Veranstaltung und mit glühendem Herzen haben wir mitgemacht und vorbereitet, aber in einem hat's nicht funktioniert. Wir haben dann später gefragt, wollen wir wirklich sagen, wie viel kamen die Nacharbeit? 1000 Teilnehmer. Nach etwa 10 Wochen fragte ich nochmal im Organisationskomitee, wollen wir ganz ehrlich fragen, auch die Verantwortlichen der Nacharbeitstreffen, wo können wir Gott danken, namentlich für Menschen, die wirklich durchgefunden haben, hin zu Jesus? Und waren es 5 oder 6? Und fast alle waren vorher erreichbar. 2 von den 5 oder 6 waren unsere Untermieterinnen. Die kamen nur anstandshalber beim letzten Abend noch, weil sie meiner Frau nicht einen totalen Korb geben wollten. Und sie wären auch nicht nach vorn getreten, hätte nicht meine Frau das Herz gefasst und der einen zugeblinzelt. Meinen Sie nicht, wir beide sollten einfach nach vorne gehen. Meine Frau hat nicht gekünstelt, die Mädchen wussten, wie wir denken. Aber es hat mal eine Riesenorganisation gebaut und das Einladen geschah unter den Nahestehenden. Die große Aufgabe, an Fernstehende heranzugehen, wurde nicht gepackt oder ist nicht erreicht worden. Und die beiden Mädchen haben zu Jesus gefunden. Wunderbar, sie wollen heute noch in seinem Dienst stehen. Nur schätze ich, dass die persönliche Fürsorge, die damals schon stattgefunden hat, das noch wichtiger war. Das Blinzeln, das Ermutigende wollen wir nicht einmal versuchen. Und die andere hat sich aber dran gehängt. Sie war ja nicht gedrängt worden. Also, dass wir einfach das Geheimnis sehen. Was nützt die größte Werbung, wenn dieser Blick für den Außenstehenden nicht da ist? Und jetzt mal ein Abschnitt, Matthäus 9. Ach, er ist uns ja so vertraut. Jesus sieht die Menge um ihn herum. Matthäus 9. Und da habe ich mir natürlich unterstrichen, er sieht oder er sah. Das heißt es öfter von Jesus. Die Menschen drängen sich um Jesus und Matthäus 9, 36, als er das Volk sah. Frage an Sie, sehen wir noch die Menschen, wie sie sind? Und jetzt meine ich die tiefere Ebene, wie sie sind. Das ist die attraktivste, anspruchsvollste und aufregendste Ebene jeder Kommunikation. Wenn ich Pfarrer wäre, würde ich oft Laien fragen, bei jeder Begegnung und manchmal beim Rausgehen aus der Kirche, sagen Sie mal, was erleben Sie geistlich? Was haben Sie letzte Woche erlebt? Können Sie es in einem Satz sagen oder sollte man noch heute Nachmittag ein bisschen zusammensitzen? Ich erinnere mich an kein einziges Mal, dass ich von meinem Gemeindepfarrer in den letzten Jahrzehnten gefragt wurde, was erleben Sie geistlich, missionarisch mit Ihren? Verstehen Sie? Wir müssen stärker mitfühlen, wir Laien, mit den Pfarrern, die Gott als Hirten unserer Gemeinden beauftragt hat. Seitdem ich das weiß, wie wenig die Pfarrer es vermögen, sich einzufragen, uns, was erlebt ihr da draußen, merke ich, ich frage ja auch fast nie einen Pfarrer, sagen Sie mal, wie werden Sie fertig mit diesem Druck von Beerdigung und dann muss man gute Worte finden und weiß nicht fast, was man Gutes sagen soll. Und wie wird man unter dem Stress? Wie kommt man da zurecht? Also merken Sie, dieses Anteilnehmen an anderen, indem wir uns einfragen, ist etwas außerordentlich Kostbares. Jeder Mensch hat die Sehnsucht, dass wenigstens einer da ist, der sich interessiert für mich. Aber so wie jeder die Sehnsucht hat, verstanden zu werden, hat fast niemand von uns die angeborene Gabe, dass er ein Bündel von Interesse darstellt an anderen Menschen. Gell, das wünschen wir uns. Die Eltern, die sollten interessiert sein. Einfach nicht lang sagen, wo es lang geht, sondern einfach dauernd zuhören, was die jungen Leute besser finden. So. Wie kommt es, dass wir so gern Verständnis haben und total unfähig sind, Verständnis zu schenken? In dieses Vakuum wollen wir einfach den Geist Gottes hereinbitten. Das Der Geist Gottes unser ausgetrocknetes Leben füllt, dass wir wieder verständnisvolle Gesprächspartner werden im Anteil nehmen. Aber merken Sie, die erste Stunde hat es ja schon aufgezeigt. Vom Reden zum echten Gespräch. Wir können zwei Fremdworte nehmen und sagen, vom Monolog zum Dialog. Aber der Dialog ist noch ein bisschen zu wenig. Verstehen Sie? Man kann auch diskutieren zu zweit und ist noch nicht auf der tiefen Ebene. Stimmt doch, gell? Was ist das Gefährliche beim Dialog, wo wir nicht richtig persönlich werden? Was würden Sie sagen? Die normale Diskussion über ein Thema X ist dadurch gekennzeichnet, dass jeder bis zum Ende Recht haben möchte. Ich habe schon manche Diskussionen miterlebt, Pro und Contra Todesstrafe, Pro und Contra Bau der Autobahnstrecke sowieso und Pro und Contra. Ich erinnere mich an kein einziges Mal, wo einer der beiden sagt, Moment, Ihr Argument Nummer 12 ist eigentlich besser als mein 12. Argument. Darf ich, gnädige Frau, Ihr Argument mal nach Hause mitnehmen? Das leuchtet mir ein. Verstehen Sie, die normalen Diskussionen sind immer rechthaberisch geprägt. Und Sie können am ehesten den anderen gewinnen, wenn Sie erkennen lassen, Moment, dieser eine Punkt von Ihnen, über den möchte ich noch gern ein bisschen nachdenken. Und ich habe es in diesem roten Bändchen versucht. Vielleicht kann ich es einfach in Kürze mitgeben, nochmal vor Augen führen, auch für die, die es vielleicht schon gesehen haben. In diesem roten Bändchen habe ich versucht, weniger lehrhaft zu sein. Das Grüne ist für wirklich Interessierte und für das habe ich für Leute, die nur ein bisschen Interesse haben. Und deshalb habe ich da eigene Erlebnisse vorangestellt. Und im zweiten Teil bringe ich zu den Erlebnissen die entsprechenden Impulse, was wir daraus lernen können. Und im dritten Teil C bringe ich noch den Merksatz. Und so habe ich hier, ich glaube, es war der Punkt 5, hatte ich einen Mitarbeiter. Ich habe im Buch gar nicht geschrieben, dass es ein Mitarbeiter war. Sonst würden manche rätseln, sagen Sie mal, wie hieß der damals in Ihrer Firma und so weiter. Und ich habe nur von einem Industriekaufmann gesprochen, aber hier in diesem vertrauten Kreis darf ich es ein bisschen genauer sagen. Sie erzählen es ja nicht weiter. Das war also ein Mitarbeiter. Und der kam von der Lufthansa und das sprach schon für ihn. Und dann dachte er, aber bei uns war etwas bequem. Und dann habe ich als Geschäftsführer den 2,5 Jahre herausgefordert und keinerlei Gehaltsaufbesserung gegeben. Der muss erst mal was beweisen. Und dann hat er gespürt und hat sich angestrengt und dann hat er überdurchschnittliche Gehaltsaufbesserung gekriegt. Aber jetzt das Wichtige, er wurde mal schwer krank und so schwer, dass ich als Chef veranlasst war, ihm einen Krankenbesuch zu machen. Natürlich die Frage, was kann ich ihm geistlich mitgeben? Aber es hat mich schon fast zurückgehauen bei diesem Krankenbesuch, dass ich da so merkte, wie er was verstecken will unter der Decke oder am Nachttisch und so. Was mag er wohl gesehen haben? Ich konnte es dann doch noch erkennen, es war esoterische Literatur. Und so viel hatte sich vielleicht bis zu ihm durchgesprochen, dass der Chefbuch da irgendwie mit Christentum was zu tun hatte. Jetzt, wie verhalten wir uns als Christen, gell? Das dürfen Sie nicht, das sollten Sie nicht. Hier gibt's nur eine Antwort. Und jetzt will ich Ihnen sagen, bei Begegnung mit Außenstehenden habe ich immer wieder erlebt, da ist es mir, als ob Gott zuerst neu zu mir sprechen will, damit er neu durch mich zum anderen sprechen kann. Also nicht meine Argumente von gestern, nicht meine Bekehrungsgeschichte von vor 38 Jahren, danach hat er ja gar nicht gefragt, sondern, und dann merke ich, gibt's ein ganz anderes Sprechen. Ich taste jetzt Gespräche, mit Außenstehenden sind für mich tastende Gespräche geworden. Da kann manche Rhetoriker sagen, das Chefbuch ist gar nicht so rhetorisch gewandt. Ich bin Gott dankbar, seitdem er mir meine Rhetorik teilweise kaputt gemacht hat, damit ich wieder stotternd mit unsicheren Gesprächspartnern taste und frage. Und er fragte dann noch, und ich ging bald wieder weg, und ich sagte nur beim Verabschieden beiläufig, übrigens, wenn Sie das mal alles so durchgelesen haben und merken, dass Sie so noch nicht den letzten Treffer erreicht haben und dass noch Fragen offen sind, ich könnte Ihnen da auch noch was empfehlen, aber heute ist noch zu früh und ging weg. Und der Mensch wurde wieder gesund und hat dann, ich gab das nur auf, weil er es mir später in Erinnerung gerufen hat bei einem Zeugnis vor einem sehr kritischen Mann. Da hat er gesagt, was er damals erlebt hat, sonst hätte ich es gar nicht mehr so in Erinnerung behalten. Da hat er so erlebt, wenn der Chef, hat er vermutet, der sagt jetzt, nur das Christentum allein ist die richtige Lehre, alles andere sollte man nicht anpacken. Aber der hat gar nicht so routiniert geantwortet. Der hat mich ruhig lesen lassen, aber war so sicher, dass da man nicht zum Ziel kommt. Und er hätte eventuell noch was, na nicht nur eventuell, aber da muss man schon sich bemühen drum. Und er kam und wir lasen die Bibel, lasen es ein paar Mal. Wir hatten ein gemeinsames Wochenendseminar erlebt. Er hat sich mit ganzer Entschiedenheit für Jesus Christus, zu Jesus Christus bekannt, ist heute noch in seiner Spur. Und das sind für mich ein Lernprozess, wie viele andere Dinge auch. Und drum habe ich unter Punkt 5b als Lernprozess Folgendes geschrieben. Ich muss im roten Buch lesen. Es gibt einen Schlüssel für den Brückenschlag zu Andersdenkenden. Also wie baut man die Brücke zu Andersdenken? Ich brauche mich nicht abzuheben vom Anderen. Wenn sie sich gottlos geben, dann brauche ich mich nicht heilig zu geben, vor dem nicht demonstrieren, sondern dann darf ich Schmerz empfinden, mit Leiden an ihrer Gottlosigkeit. Und wenn Gott Gnade gibt, kann er mich in die Lage versetzen, zu erkennen, auch ich habe in mir gottlose Züge. Wisst ihr, wenn ich nur sage, auch ich war mal als 13-jähriger Junge mal gottlos oder was, hat es doch mit ihm nichts zu tun. Aber es schmerzt mich, dass ich heute Stunden und manchmal einzelne Tage ein Ziel verfolge und frage gar nicht mehr richtig, was Gott dazu denkt. Vielleicht habe ich sogar noch stille Zeit, aber die stille Zeit ist nicht immer echt gefüllt. Verstehen Sie, diese Identifikation, wo ist in mir mein Egoismus, mein Stück Gottlosigkeit? Und deshalb braucht der andere die Therapie von Jesus, weil ich sie heute auch brauche. Das sage ich gar nicht dem anderen immer. Aber merken wir jetzt, bin ich nicht der, der den anderen anpredigt, sondern wir sprechen miteinander, aber wir beide sind Patienten und beide brauchen wir den Arzt, Jesus. Bildhaft kommt es mir da so vor, jetzt muss ich mich mal an die Tafel begeben, dass das Gespräch gern so sich abspielt, da bin ich und da ist der andere. Und ich schieße meine Argumente zu und der andere schießt meine und so kommen wir nicht zueinander. Die beste Methode ist die, dass ich mich an seine Stelle begebe und mich um 180 Grad umwende, mit ihm in dieselbe Richtung gucke und wir beide fragen, wenn es schon so viel Enttäuschung an Christentum gibt, wie werden wir denn damit fertig? Verstehen Sie? Solange ich immer nach einer Paradeantwort suche, werde ich zum Überflieger der Probleme und ich überfordere mich, als ob ich immer eine gute Antwort bräuchte. In den Seminaren kommen sehr oft die Fragen, was sagt man,
wenn.
Wollen Sie das mal aufschreiben? Was sage ich, Komma, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Ob Sie das nicht durch-xen wollen? Die Frage habe ich abgebaut. Das ist gar nicht die Frage, was ich ihm sage, sondern drunter müsst nur schreiben, bin ich bereit, gedanklich seinen Standort einzunehmen? Bin ich bereit, mich auf seinen Stuhl zu setzen und in dieselbe Richtung zu gucken? Und da könnte ich viele Erlebnisse schenken, eine Reihe davon ist in diesem roten Büchchen drin, deshalb will ich auch nicht da alles wiedergeben. Aber ein Beispiel, ein ganz anderes, was nicht in den Büchern drin ist. Vor vielleicht 3 Jahren war ich auf der Anfahrt nach Leipzig und eine junge Frau sitzt sich neben mich. Und wie es so ist bei einer Bahnfahrt, was kann man schon so reden? Nettes, vielleicht 24-jähriges Mädchen. Wenn ich irgendwie eine Frage stelle, dann denkt die vielleicht, was backert mich der Alte da noch an oder was? So aufdringlich. Es ist ja immer ein bisschen schwierig. Und deshalb merke ich, es ist viel einfacher. Ich muss nur ehrlich sein. Und deshalb, wenn ich versuche, mit einem anderen zu sprechen, ist das Schwierigste fast nur der Anfang. Ich muss ehrlich sein und sagen, eigentlich komisch, wir sitzen schon eine Stunde zusammen und so gern hätte ich noch was von Ihnen gehört. Und überhaupt nicht bedeutend, diese Feststellung. Ist gar keine große Rhetorik, sondern ist ein bisschen für mich ein beklommener Satz. Aber wieso, ein 14-20-jähriges Mädchen brauche ich doch nicht beklommen zu sein, dann habe ich doch das Wasser zu reichen, oder nicht? Ja, das ist nicht das Problem. Wir sind's nicht gewöhnt, wir haben keine Routine. Und das ist ein Pluspunkt, wo wir keine Routine haben, können wir Herzklopfen kriegen. Liebe Freunde, ich möchte Sie einladen zu den anspruchsvollen Gesprächen mit Außenstehenden, die nicht viel kosten, nur Herzklopfen. Wundervolle Gespräche mit Herzklopfen. Und so oft ich erlebt habe, jetzt will ich es nicht zu einem Grundsatz machen, aber wenn ich zurückdenke, wie ich erlebt habe, wie Menschen zu Jesus gefunden haben, es gehörte Unterweisung dazu in diesen missionarischen Seminaren oder Nacharbeitsgesprächsgruppen. Aber die Unterweisung allein war es nicht. Fast immer gehörte noch ein seelsorgerliches Gespräch dazu. Und jetzt bei der missionarischen Seelsorge können wir nicht warten, bis die anderen uns fragen, wie mache ich die Lebensübergabe? Sondern, ja, da können wir nur lernen, wie Jesus gemacht hat. Oder können lernen von Biografien. Der ganz große Evangelist Moody, der berichtet in seiner Autobiografie, und wie er da als junger Kaufmannsgehilfe wollte Gott dienen, er wollte Jesus nachfolgen und wusste nicht richtig, bin ich jetzt entschieden oder bin ich wiedergeboren oder nicht. Und dann kam der Herr Kimpeperl eines Tages zu ihm ins Geschäft. Kimpeperl war meines Wissens Sonntagsschullehrer. Was meinen Sie, was für ein Spießrutenlaufen für den Sonntagsschullehrer, den im Büro anzusprechen und den Chef im Büro zu fragen, wo ist Ihr jüngster Mitarbeiter? Ja, was wollen Sie von dem? Ich kann es doch Ihnen viel besser sagen. Wann ist die Pause, wo ich ein paar Minuten mit ihm sprechen will? Und da hat dieser begnadete Laie Kimpel sich ihm zugewandt. Spüren lassen, verstehe ich dich richtig, du willst den Weg gehen, bist du auch gewiss? Und da hat er ad hoc den Weg mit Jesus beschritten. Aber, verstehen Sie, da könnte man, das steht vor meinen Augen, wie wenn wir jetzt ein Großbildfilm erleben würden. Sehen Sie es auch vor sich, wie dieser bescheidene Sonntagsschullehrer ihn aufsucht. Da, wo man so ganz normal Mensch ist und gefordert wird, in der Pause ihm zuspricht. Aber das ging nicht ohne Herzklopfen. Das wird in der Biografie nicht erwähnt, aber da bin ich einfach zu sicher. Ja, ist dann dieses Gespräch mit Außenstehenden eher anspruchsvoll oder eher ganz einfach? Es ist wie alle wertvollen Dinge im Leben doppelt. Es ist viel einfacher, als man denkt, aber es kostet uns mehr, als man denkt. Es kostet unser Herz. Für mich wird das Bibellesen mit jedem Jahr, was ich älter werde, eigentlich immer erregender, weil ich zum Beispiel neuerdings frage, wo hat Jesus ein gewisses Schema gehabt, das wir auch übernehmen können? Dann möchte ich sagen, es gab bei ihm eigentlich nur einen Grundsatz, dass es keinen Grundsatz gibt. Verstehen Sie? Überhaupt kein Schema. Jedem Menschen auf einzigartige Weise begegnet. Ich will mal jetzt noch ein eigenes Erleben da bringen. Wir machen also öfter als wichtige Einrichtung nach unseren Vortragstreffen draußen auf dem Büchertisch habe ich so ein paar Einladungen vom Gesprächsforum Leben und Glauben beigefügt. Da haben wir Vortragstreffen in Hotels. Nicht, weil wir uns so wichtig vorkommen, um da ein Essen immer einzunehmen, sondern weil wir sagen, Menschen, die sehr kritisch sind und die sich selber sehr wichtig nehmen, ob sie es immer so sind, ist eine ganz andere Frage, die brauchen manchmal die Schonzone, dass man einfach da zusammenkommt, wo sie sich wohlfühlen. Ein Raum, wo sich ein normaler Bürger unserer Zeit immer wohlfühlt, ist in einem neutralen Restaurant oder vor allem, weil man da nicht angepredigt wird, sondern jeder hat das Recht, am Tisch dann so ein bisschen gleich zu sprechen. Und diese missionarisch-evangelistischen Vortragstreffen brauchen die Ergänzung von Nacharbeit. Und die Nacharbeit geschieht sehr oft an einem Wochenende in einem schönen Ort in der Landschaft im Hotel. Und jetzt will ich Ihnen mal zeigen, wie das so sein kann. Da sitzen wir vielleicht zu 25 zusammen. Jetzt frage ich Sie, wie viel wiedergeborene Gläubige sollten da dabei sein, damit eine geistliche Atmosphäre geschieht unter 25 in einer so, fast wollte ich sagen, unwirtlichen Umgebung. Aber es geht dort sehr wirtlich zu, außerordentlich gute Mahlzeiten. In wirtlicher Umgebung, aber die Umgebung ist gar nicht so arg christlich da. Und da, wie viel Christenbeter sollten da wenigstens unter den 25 sein? So wenig nur? Ah ja, Sie sind goldrichtig. Wir haben früher gemeint, also möglichst die Hälfte, damit jeder einen verarzten kann und so weiter. Und wir merken, auch alle gutwilligen Mitchristen und ich selber haben ein Problem, wir lassen zu deutlich unsere Absicht erkennen. Die ist aus jedem Knopfloch zu spüren. Darf ich Sie begleiten? Ich bin gern bereit, Sie zu ProChrist zu begleiten. Wie empfindet der Außenstehende? Brauche ich einen, der mich am Händchen führt? Ich bin gern bereit, Sie mit dem Auto abzuholen. Braucht der andere gefahren zu werden? Nee, könnt ja einfühlsamer zu sein, zu sagen, ich würde auch gern mit Ihrem GTI mal mitfahren. Sind Sie so nett und nehmen mich mit? Es muss dann nur auch stimmen. Sie müssen dann bei der Hinfahrt ein bisschen auch Anteil nehmen und wissen, was der dann, oder erfahren, wie viel PS der hat oder so. Aber nur nicht heucheln, nur nichts Aufgestülptes, sondern es ist ganz anders, als wir denken. Und nicht, und ich erlebe so oft bei den Einladungen oder selbst, Sie dürfen mich nachher alles fragen, ich bin gern bereit, auf Ihre Fragen Stellung zu nehmen. Klingt doch unerhört von oben herab, ja? Ist doch viel interessanter zu sagen, ich bin brennend interessiert, wie Sie denken, nach einer Pause zu hören. Es muss nur stimmen. Und da sitzen wir nun und da lesen, wir lassen oft die Leute die kurze Kennenlernrunde ist schon wichtig. Bei 25 Leuten braucht man sicher eine halbe Stunde, bis alle sich kurz kennengelernt haben. Meinen Sie, wer hat die meiste Mühe, in einer halben oder dreiviertel Minute das Wichtigste sagen zu können? Wir Christen natürlich. Am liebsten würden wir gern 10 Minuten berichten, vollends in dieser christlichen Umgebung, wie ich dazu gekommen bin. Wir müssen umdenken, dass wie können wir uns hineinversetzen in den Außenstehenden und da von dieser Sicht aus etwas sagen. Ich kann nach etwa 200 Seminaren, über 200 Seminaren mit Außenstehenden nur sagen, dass fast alle Christen, die dabei waren, umlernen müssen, indem sie ersten Fehler gemacht haben und viel zu viel von sich erzählt haben. Das ist in der feindlichen Umgebung richtig. Und jetzt kommt eine wichtige Unterscheidung. Sie können es vielleicht noch nicht ganz übernehmen. Das Bekenntnis in der Bibel ist ganz, ganz wichtig. In feindlicher Umgebung. Also Bekenntnis wichtig. Deshalb gibt es eine Verheißung, wo es heißt, Matthäus, macht euch nicht lange Gedanken, was ihr sagen sollt bei eurem Bekenntnis, sondern wenn sie euch in die Gerichte hineinbringen, Gerichtsverfahren, wegen eures Zeugnisses, dann will ich euch, wird der Geist Gottes euch das rechte Wort geben. Also wir brauchen uns gar keine Gedanken zu machen. In feindlicher Umgebung, wenn in unserem Büro plötzlich da Leute lästern und daherreden und über Gott fluchen, ist eine ganz wichtige Frage, wie, da darf ich nicht schweigen. Wie kann ich da den Namen meines Herrn bekennen? Wo sind Sie? Sie haben es, glaube ich, gefragt, oder war es ein anderer, der gefragt hat, wie erreichen wir es, dass es zu Nachgesprächen kommt und nicht nur beim Flagge zeigen? In feindlicher Umgebung, aber in neutraler Umgebung, wir müssen da bleiben, neutrale Umgebung, was ist da gefragt? Erst einmal auf den anderen zugehen und ihn hören. Wenn ich zu stark die Verlautbarung bringe, dann schaffen Sie die Blockaden. Also wir hatten vorher das Beispiel, Sie wären 7 oder 7,5 Jahre nicht mehr in der Gemeinde gewesen. Wie denken wir dann normalerweise über Christentum? Wenn man nur noch gelegentlich das Wort zum Sonntag hört, wenn man nur noch die Verlautbarung der EKD gelegentlich in der Zeitung liest. Und wenn man erlebt, wie manche, die da zur Kirche gehen, nicht immer überzeugende Gestalten sind, so viel erlebt man auch noch mit. Was meinen Sie, wie so ein normaler Bürger, der Jesus noch gar nicht begegnet ist, über Christentum heute denkt? Der gemeinsame Nenner, auch nach all den vielen Begegnungen mit Außenstehenden, ist das, dass
die Menschen heute Christentum als erzlangweilig empfinden, als überholt, nicht mehr aktuell, hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun, abgestanden, unglaubwürdig. Das sind Heuchler. Und nach dem Versuch, das tiefere Erleben zu erfahren, spüre ich, dass dieses Denken schon sehr in die Tiefe reicht, nicht nur oben im Kopf ist. Und deshalb bin ich so fasziniert, wie Jesus Menschen begegnet, die einen ganz anderen Standort hatten. Jesus hätte bei dem Hauptmann von Kapernaum sagen können, du hast so vorbildlich dich als Sponsor für die Synagoge erwiesen, jetzt solltest du auch noch recht hören oder was, ja? Du solltest beten lernen. Jesus hat überhaupt ihn nicht belehrt, sondern hat die Sehnsucht und das aufflackerte Vertrauen angenommen und gefördert und bejaht. Wunderbar. So begegnet Jesus der Samariterin. Er tastet sich ein und die Frau missversteht ihn und merkt doch, er meint es echt. Und am Ende, was sagt die Frau als Gipfelpunkt, bevor sie in den Ort hineingeht oder während sie in das Dorf hineingeht, was sagt sie den Nachbarn? Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Stimmt es objektiv? Eigentlich gar nicht. Jesus hat nicht gesagt, ich will dir mal sagen, mit ausgestrecktem Zeigefinger, du hast viele Beziehungen gehabt, die vor Gott nicht gerecht sind. Das hat sie selber plötzlich erlebt. Jesus sagte nur, geh hin und ruf deinen Mann. Und indem Jesus gar nicht mit Zeigefinger, sondern ganz vertrauensvoll spricht, bricht's aus ihr heraus, ich habe gar keinen richtigen Mann, ich habe Männer und doch keinen Mann. Wunderbar, das könnte heute viel tausendfach geschehen, ja, wenn wir so mit Menschen sprechen, dass einer sagt, sie fragt nach meiner Familie, ja, statistisch ist da eine Familie, aber ich bin gescheitert. Dass das andere selber sagt. Und jetzt lockt die Frau ihre Nachbarn, kommt mal her und seht den Mann, der mir alles gesagt hat. Was war für die Nachbarn das größte Erleben nachher? Es wird kaum beachtet bei der Bibelauslegung. Wenn Sie es nachlesen in Johannes 4, als die zum Glauben kommen, sagen sie, wir glauben jetzt nicht mehr nur, weil du es uns gesagt hast, sondern wir haben es selber erkannt. Woher kommt denn die Betonung? Warum nehmen die Nachbarn der Frau, der sogenannten Samariterin, die Freude? Wäre doch viel schöner, wenn die Frau gehört hätte, du bist uns da vorangegangen. Und wir gehen jetzt dir hinterdrein in der Nachfolge von Jesus. Ich bin überzeugt, dass ein Punkt so wichtig ist, dass hier, ohne dass es lang ausgeführt wird, eine Grundwahrheit angesprochen wird. Jeder Mensch, was der Viktor Frankl auch sagt, möchte am liebsten selber erkennen. Er möchte nicht alles Kostbare vorgekaut bekommen. Und diese Nachbarn in diesem Ort wollten sagen, wir haben es selber erkannt. Das ist also nicht nur das Produkt von Lehre, von Belehrung, sondern wir haben selber erkannt. Und jetzt wollen wir auf Jesus nicht mehr verzichten. Ich habe vorhin leider unterbrochen bei Matthäus 9, wenn wir da einfach festhalten, Jesus sah die Menschen und dann er empfand mit ihnen. Da steht in der Luther-Übersetzung, es jammerte ihn.
Es gibt manche Übersetzungen, die inzwischen viel besser
Jesu sind, aber dieses eine Wort jammerte ihn. Das sollten wir wörtlich nehmen. Wer mit seiner Konkordanz mal arbeitet, sollte mal alle Stellen durcharbeiten, wo in der Luther-Übersetzung jammerte steht.
Da steht im Griechischen, brauchen Sie im Griechischen nicht zu können, im Griechischen steht da esplanchniste, das heißt nicht nur jammerte, sagt man heute auch nicht mehr, sondern esplanchniste heißt, es zerriss ihm sein Herz vor Liebe. Oder es, er ließ seine Eingeweide aufplatzen vor Mitgefühl.
Und das ist die Liebe, zu der ein Mensch gar nicht fähig ist. Interessanterweise wird dieses Jammerte nur von Gott und Jesus überhaupt erwähnt in der Bibel. Wo das Gleichnis kommt von den zwei Schuldnern, kennen wir, ja, der große Schuldner und der kleine Schuldner. Der Kreditgeber, den hat es gejammert über den bettelnden großen Schuldner und er erließ die Schuld. Aber er hat nachher ihn gefragt, warum konntest du nicht Mitleid haben? Da unterscheidet der Urtext. Wir sind da nicht fähig. Und deshalb im Gleichnis des barmherzigen Samariters kommt das Wort Jammern auch vor. Das ist für mich ein zartes Signal, dass im Gleichnis des Samariters Jesus sich selbst dargestellt hat. Das müssen wir nicht denken, aber für mich ist es nochmal eine tiefe Erkenntnis zu spüren. Jesus zeigt nicht die Samaritergestalt nur, sondern er zeigt, so kann nur er Liebe schenken. Aber wir können von Jesus uns jetzt die Liebe schenken lassen. Nochmal Matthäus 9, Jesus sah das Volk, es ergriff ihn vor Liebe, zutiefst bis ins Innere, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hier stehen dann zwei Attribute, die für unsere Zeit Kennzeichen sind. Mit neuen Übersetzungen kann man auch sagen, sie waren total einsam, diese Schafe, und orientierungslos. Und mit diesen beiden Vokabeln könnte man unsere Gesellschaft zurzeit auch sehr treffend kennzeichnen. Und das ist jetzt wie eine Einladung. Jesus sah damals vor 2000 Jahren schon die Menschen. Wollen wir nicht neu anfangen, den Menschen unserer Umgebung erstmal so zu sehen, was mag hinter seiner Fassade sein? Und jetzt will ich mal einen ganz praktischen Schritt tun und mit Ihnen fragen, was heißt es für so eine einfache Aufgabe des Einladens? Wir laden zu ProChrist ein oder wir laden zum Sonntagnachmittag nach Eidlingen ein, aber wir wissen, diese Person, die ich einladen will, die ist ganz, ganz weit weg. Jetzt will ich Sie mal fragen. Niemand, es wäre eine Frau, die schon vorsichtig, freundlich, aber doch definitiv gezeigt hat, sie will von alledem nichts wissen. Und sie spüren, heute ist Freitagabend, könnte ich nicht zu dieser Frau, sie ist ein Single, und nochmal anrufen. Jetzt will ich mal sie fragen. Wie könnten Sie diese Frau anrufen, obwohl die ja sichtlich nicht will? Zuerst beten, ja. Was würden Sie beten? Danke. Wichtig. Ich habe den Eindruck, im Gebet will Gott auch öfter, dass wir ihn um Rat fragen und öfter fragt Gott uns auch etwas. Was könnte uns Gott vielleicht fragen, wenn wir beten, dass doch Frau sowieso doch zu ProChrist kommt? Wunderbar, warum will ich das? Ja, Herr, es hieß doch, jeder muss wenigstens einen mitbringen. Jetzt will mich vielleicht Gott fragen, schöner Vorsatz, wunderbar, wenn ihr das für uns wollt, aber was ist dir denn bei Frau Müller, wollen wir sie mal nennen, konkret wichtig? Was würden Sie jetzt? Herr, ich kenne Sie doch gar nicht richtig, aber du kennst sie und du kannst alles machen, dir traue ich zu. Auf einmal sagt der Herr zu mir, ich hab gern, dass dieser Mensch dir konkret wichtig wird und nicht nur allgemeines Gebetsanliegen bleibt. Herr, wie kann ich denn Frau sowieso kennenlernen? Jetzt wird schon delikat, gell? Jetzt würde ich sagen, ja, wenn es Frau Müller ist, ist besser, dass meine Frau sie kennenlernt. Aber nicht jetzt in dem Sinne, ich gebe da einfach eine Aufgabe ab. Wir merken, je persönlicher es wird, umso mehr ringen wir jetzt um den Menschen. Es sollte also jetzt eine Frau da sein. Ja, jetzt die Frauen. Wie würden sie auf Frau Müller zugehen? Jetzt müssten wir doch sagen, ja, zuerst müssten wir fragen, wie würde ich an der Stelle von Frau Müller empfinden? Merken Sie? Ja? Wollen wir das mal durchdenken? Sie wären so eine kritische Frau Müller. Wie wollten Sie gern angesprochen werden? Ich mache mal ein paar Versuche. Frau Müller, es gibt ja so manche Veranstaltungen, aber ich habe gedacht, das könnte Ihnen auch mal gut tun. Sind Sie dagegen? Ich schätze, dass es eine der häufigsten Schritte ist, die wir beim Einladen versuchen. Und wenn es dann schief geht, dann tun wir es nicht mehr gern. Wer möchte etwas sagen, wie Sie an Frau Müllers Stelle ganz gern angesprochen würden? Darf ich mal was anderes versuchen? Frau Müller, haben Sie 1-2 Minuten Zeit, würde ich telefonisch sagen. Da gibt's einen Vortrag, aber ich fühle mich jetzt ein bisschen unsicher, weil ich mir vorstellen könnte, Sie erwarten von mir, dass ich einfach Sie zu einem Besuch veranlasse, der Ihnen gar keinen Spaß macht. Würde ich bei Ihnen abblitzen? Ja. Lass uns mal offen. Wie könnte Frau Müller noch erreicht werden? Einverstanden? Und jetzt klagt sie über ihre Krankheit. Kein Mensch versteht mich. Wie kriege ich die Kurve von Rheuma zu Prokrist? Ja, aber das Leben ist doch so. Verstehen Sie?
Ich habe den Eindruck, wir alle lassen uns gern ansprechen. Das möchte ich mal gut machen, aber auch für den Nachmittag vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Es gibt tausende von Ideen, aber viel zu selten werden wir angeregt, kreativ zu werden im Einfühlen in den anderen. Der andere hat auch seine Meinung, wir wissen das. Also ich wäre gern ansprechbar, wenn ich der Herr Müller wäre, wenn jemand ein bisschen stammelt und sagt, ich weiß gar nicht, was das ist. Und ich würde sagen, ja, jetzt rücken Sie doch raus, was haben Sie, Frau Christ? Ja, Sie haben schon richtig vermutet, da möchte ich nicht unbedingt hin. Hab Spaß gedacht, aber wissen Sie, ein bisschen habe ich doch noch den Wunsch, denn Sie sind in einem Punkt, können Sie etwas sagen, was viele nicht beantworten können. Und ich selber auch nicht. Warum fällt es uns so schwer, mal so einen Vortrag zu besuchen, wenn man nichts davon erwartet? Ob Sie nicht, Sie würden mir am Gefallen tun, dass Sie kritisch hinterher sagen, was nicht so gut
war und was gut war, nicht so gut war,
denn so leicht kommen da bloß die Gleichgesinnten, Sie kennen das Problem, und Sie haben uns den einen Punkt voraus, dass Sie noch mal neutral oder gar objektiv sagen können, was schlecht ist und was vielleicht sogar gut ist. So könnte mich heute mancher von einer anderen Richtung zu einem Vortrag bringen. Haben Sie schon mal darauf geachtet, wie wir Unbehagen empfinden, wenn mehr und mehr Musliminnen heute Schleier tragen? Ich bin überzeugt, die auch Jungen und ich betone das Junge, weil das früher nicht üblich war, man hat sie noch frei leben lassen, das oft bis zu 13 Jahre runter. In der Türkei ist es verboten, dürfen junge Mädchen keine, sie müssen neutral bleiben, dürfen nicht vorzeitig unter diesen Zwang kommen. Hier sind wir so tolerant, dass wir erlauben, jungen Mädchen schon einen Schleier zu tragen, was im islamischen Land Türkei nicht erlaubt ist. Diese Mädchen und diese Mütter tun das doch bestimmt als Bekenntnis. Wie ist unsere Reaktion, wenn wir das sehen, mehr und mehr dieser Schleier? Dass wir auch sagen, wäre ja schön, unsere Kinder auch mal so mit dem islamischen Schleier. Meinen Sie, dass nur ein Christ dadurch angeregt würde oder auch ein Nicht-Christ das zu tun? Nein, es bestärkt nur das Insiderbewusstsein. Die Gleichgesinnten werden auf gleiche Front gebracht. Und das muss man sehen, das wird durch diese starken Aushängeschilder bewirkt. Und wenn jemand mich fragen würde, wollen Sie nicht einmal eine Stunde miterleben, wie es in einer, wir tasten Ihren Glauben nicht an, wenn Sie nur als stiller Zuhörer mal in unsere Moschee kommen und nur zuhören, wie wichtig es uns ist, da könnte ich unter Umständen am ehesten bereit sein zu sagen, ist ja auch wahr, ich habe immer nur über Bücher drüber gelesen. Aber wie die ihren Gott ehren, will ich nur als Zuschauer mal hören. Ich weiß nicht jetzt, ob ich es wirklich tun würde. Ich will nur sagen, wenn überhaupt, indem jemand mich einladen würde, nicht, ich brauche das, ich brauche nicht den Islam, aber ich muss doch, um ihn richtig beurteilen zu können, mal es miterlebt haben. Und diese Eingangspforte kann eine wundervolle Gelegenheit zum Gespräch sein. Ist die kostbarste Möglichkeit, wie wir Leute ins Gesprächsforum kriegen. Dass wir nicht sagen, das ist ein interessanter Vortrag, und nehmen wir mal an, Sie würden sich nicht so viel versprechen, dann hätte es einen ganz großen Pluspunkt für uns, dass Sie hinterher uns sagen könnten, was aus Ihrer Sicht nicht so überzeugend war, was eventuell geändert werden muss. Für mich ein Stück Demutsweg. Wir versprechen niemand, dass wir nach seinem Gutdünken alles ändern, aber wir holen ihn ab an dem Punkt, wie er es braucht. Gestern im Predigttext bei uns in Baden, ich weiß nicht, ob es in Württemberg auch der gleiche Predigttext war, war die Konfrontation von Jesus mit den Pharisäern, die nach dem Problem der Scheidung fragen. Ist es erlaubt, dass sich zwei Verheiratete scheiden? Was sagt Jesus? Was ist das richtige Dogma? Jesus fragt sie, was lest ihr im Buch Mose? Wundervoll. Bevor Jesus sie belehrt, fragt er sie nach ihrem Standort. Ganz kostbar. Aber das ist bei ihm auch nicht ein Schema. Er kann es auch ganz anders machen. Bei dem Gichtbrüchigen fragt er nicht nach seinem Standort. Er spürt, dass da eine Riesenlast ist. So. Diese Vielfalt sollte uns ein neues Ziel sein. Aber noch einmal, alles unter dem Stichwort vom Monolog rüber zum Dialog und vom Dialog zum verstehenden Gespräch. Das ist das Ziel. Ein Satz, der mir sehr wichtig ist, den anderen abholen bei seinen wichtigen Lebensfragen. Und wenn er enttäuscht ist am Christentum, müssen wir nicht aus der Rolle fallen. Ich wäre ja auch am Christentum furchtbar enttäuscht, wenn Jesus sich mir nicht geoffenbart hätte. Ohne Begegnung mit dem lebendigen Jesus ist das Christentum eine Riesenenttäuschung. Wir halten auch die Christenheit eigentlich nur aus mit und durch Jesus. Die stärksten Wunden, die wir erleiden können, können Wunden von Mitchristen sein. Halten wir nur aus, wenn wir wissen, auch ich brauche heute die Vergebung. Also ich brauche jetzt nicht den anderen zu belehren, er soll die Vergebung so annehmen, wie ich es auch mal erlebt habe, sondern, wie man es vereinfacht sagen kann, dass ein Sünder zum Sünder spricht. Während wir in der ersten Stunde erst betont haben, diese blickneue Veränderung des Blickwinkels, nicht mehr ihn zu belehren, sondern ihn abholend zu fragen, ihm zuhören zu können, wollen wir jetzt, auch wie durch Beispiele schon gezeigt, uns klar machen, dass das ein Prozess ist, der tiefes Einfühlungsvermögen braucht. Das sagt Jesus in Matthäus 7,12. Wir sollen die anderen immer so behandeln, wie wir an ihrer Stelle auch behandelt werden wollten. Ich habe es ein bisschen anders übersetzt, aber das ist der Sinn von Matthäus 7,12. Haben Sie vorhin gemerkt, als wir das Beispiel mit Frau Müller durchgegangen haben, das ist ja eigentlich ein Umweg, in dem ich Sie verstehend ansprechen will, will ich erst überlegen, wie würde ich an Ihrer Stelle empfinden. Und Sie haben uns da geholfen durch Ihre Aussage, wir sollten für den anderen beten, indem wir für einen Menschen beten, sollten wir uns betend an seine Stelle versetzen. Es gibt kostbare Bücher von Richard Foster, dem Amerikaner, neuerdings auch ins Deutsche übersetzt. Und da spricht er, wie in der Fürbitte das so wichtig ist. Weil, wissen Sie, dass wir etwa nicht nur sagen, Herr, steh diesem Kind bei, was jetzt Fieber hat, du weißt es und du kannst alles tun. Sondern er geht einen Schritt weiter und sagt, es kann das Gebet, sinngemäß Gebet bereichern, wenn wir uns richtig meditativ hineinversetzen. Herr, ich spüre fast, wie das Kind jetzt mit 39 Grad vielleicht leidet, Delirium empfindet. Herr Jesus, lege deine segnende Hand auf diese heiße Kinderstirn. Aber jetzt muss ich sagen, Herr, ich weiß ja gar nicht, ob es 39 Grad sind, Herr, verzeih. Aber ich will es doch mit dir durchdenken. Das Kind kennt dich ja vielleicht noch gar nicht. Verstehen Sie, das Beten mit Gott ist doch eine Zwiesprache. Neulich hat ein Prediger so fein mal darauf hingewiesen, anhand eines Psalmes, wir sollten neu von den Psalmen lernen, wie das Zwiegespräch hier gepflegt wird. Herr, ich verstehe nicht, warum heute alles schief läuft. Pause. Und jetzt will ich hören, was könnte mein Herr mich jetzt fragen? Ja, geht denn alles schief, will vielleicht der Herr mich fragen. Ja, so sieht's aus, Herr. Ja, willst du mich nicht fragen, was es für ein Ziel hat? Ob wir nicht beim Beten stärker Zwiesprache pflegen und fragen, was könnte mein Herr mir antworten? Und da braucht man nicht fantasieren. Wir wissen ja, was Jesus alles schon in seinem Wort an Antworten uns gegeben hat. Und bei der Fürbitte, für die, die wir zu Jesus hin gewinnen wollen, ist es ganz besonders wichtig. Darf ich Sie mal fragen, bei denen, für die Sie beten, auch für Prochrist, wissen Sie bei diesen Menschen, wie sie in der Tiefe denken, was sie gegen das Christentum haben? Oder wissen wir nur die Oberfläche, dass der andere vielleicht sagt, keine Zeit? Solange wir nur die Oberfläche kennen, können wir nicht konkret für einen Menschen beten. Gott ist gnädig und hört auch unser Gebet an der Oberfläche schon. Aber er will, dass wir tief beten. Und deshalb würde ich anregen, all diese Gebetstrios, die kann man schnell machen, aber dass wir da uns anregen, in der Tiefe zu beten. Aus den Gebetstrios müsste man neu gestärkt herausgehen. Wir haben bisher jetzt in unserem Gebetstrio für Menschen gebetet und haben sie noch gar nicht gefragt, was für und gegen Christentum aus ihrer Sicht spricht. Jetzt ein eigenes Erleben. Eine Gemeinde fragt mich, ob ich nicht mal die Predigt übernehme, und ich versuche, die Freunde umzustimmen und zu sagen, es gibt so feine, hervorragende Prediger, dass ich nicht auch noch als Laie die Aufgabe übernehmen muss. Es ist übrigens eine kleine Gefährdung, dass wir Laien meinen, die wichtigste Aufgabe für uns Laien ist dann erreicht, wenn wir mal auch auf der Kanzel stehen. Die unverzichtbare Aufgabe ist da, wo unser Alltag ist, nach rechts und links, nach vorn und nach hinten. Da kann unser Pfarrer nicht in unsere Bresche treten, wenn wir da versagen. Da sind wir allein gefragt. Und wir, so wichtig, dass unsere Pfarrer mit uns da uns sensibilisieren, dass wir sehen, da brauchen wir noch mehr Zurüstung. Also, die Leute ließen sich nicht durch mich umstimmen. Sie wollen doch mal ausnahmsweise eine Predigt. Und dann habe ich zugesagt, unter einer Voraussetzung, dass wir die Predigt gemeinsam machen. Normalerweise wird es in Gemeinden nur so gemacht, dass wir Laien dann eine Statistenrolle übernehmen dürfen. Feststehenden Text verlesen, die feststehenden Abkündigungen verlautbaren oder schweigend an der Ausgangstür stehen und die Almosen einsammeln. Aber wie können Laienglieder aktiv tätig werden? Dann habe ich gesagt, es gibt in der Nacharbeit Möglichkeiten und in der Vorarbeit. Wir können doch Folgendes mal neu machen, und das wäre meine Empfehlung auch für Sie, auch für Prochrist. Oder für die Bibelschüler, für überall da, wo man jemand zu einem Treffen gewinnen will. Wir müssen das Thema wissen und dann fragt mal die Leute in den Fußgängerzonen und bei Hausbesuchen, wie sie zu diesem Thema denken. Das kann man doch nicht auf wildfremde Menschen zugehen. Dann sage ich, ihr macht es ja sonst auch mit Transparenten und Pantomimen und mit Plakaten, aber jetzt macht's mal durch echtes, fragendes Sprechen. Und so haben wir für die Predigt das Thema gehabt, wem kann man heute noch vertrauen? Wollen Sie nicht auf unbekannte Leute zugehen, fragen, ob Sie 2-3 Minuten Zeit hätten? Ich wäre Ihnen dankbar. Und da gingen 12 Leute, haben sich angemeldet zum kurzen Besuch, kann ich mal zu Ihnen kommen? Oder auf der Straße, wenn man merkte, dass jemand sichtlich ein ganz klein wenig Zeit hatte. Und das ist doch gar kein großes Kunststück. Es gibt Fragebogenaktionen, kennen Sie auch manche? Aber da werden die Gesprächspartner zum Sklaven eines Fragebogens. Und am Ende hat der Mensch sich nicht wiedergefunden. Es waren 2 Dutzend Fragen und der andere entweicht uns wieder. Und die Leute haben auf meine Anregung dann einfach so verschiedene Leute angesprochen, haben gesagt, da gibt's in Kürze einen Vortrag. Stimmt ja, am Sonntagmorgen. Sie haben gar nicht lange Reklame gemacht. Und der Referent will, dass auch einige Bürger unseres Ortes vorher Stellung nehmen. Nicht nur er spricht. Ja? Überzeugt, ist ja auch fair. Stimmt doch. Und ob wir nicht viel öfter merken, da gibt es kreativ unzählige Möglichkeiten, um auf faire Weise das Gespräch mit dem anderen zu finden, ohne dass er spürt, der andere steht einen halben Meter über mir. Dazu ein kleines Schaubild. Wenn wir den Menschen mit seinen tiefen Wünschen und Erwartungen erreichen wollen, kann es nicht monologisch durch Lehre, durch Erzählen sein, sondern erst indem wir runtergehen. Warum sage ich runtergehen? Weil soll immer der, der etwas Belehrendes hat, vom anderen als stolz empfunden wird. Wenn wir den Sommerurlaub hinter uns haben, ja, und ich erzähle, wie toll das im Ausland war, und der andere war zu Hause geblieben, dann empfindet er mein lautes Gackern von den Erlebnissen draußen einfach als uninteressant. Er hat ja gar nicht danach gefragt. Und bei fast allen Begegnungen mit Menschen ist es so wichtig, und vor allem wir Christen erwecken den Eindruck draußen, als ob wir den anderen belehren, vereinnahmen wollten. Woran kann das liegen? Eigentlich doch unverständlich. Christen sagen doch immer, sie seien so demütig. Das ist es. Wir haben etwas, was der andere nicht hat. Und das erweckt den Eindruck, als ob wir von oben herabsprechen würden. Und deshalb, ich schätze, dass deshalb auch es biblische Aussagen gibt, wo es heißt, dass Gott den Demütigen Gnade gibt. Man kann es auch so verstehen, Demut ist der Weg, wie Menschen Gnade Gottes erleben können. Das Beispiel von dem Herrn Kimper mit Herzklopfen, Demut. Und jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir das zum Prinzip machen und ich jetzt zu meinen Kollegen, Geschäftspartnern sage, übrigens, heute will ich demütig sein und mir viel Zeit nehmen, um sie anzuhören. Das ist ein Gegenteil von Demut, nicht? Das ist Wichtigtuerei. Demut kommt eben gar nicht gestelzt her, sondern hat eher mit Herzklopfen zu tun. Und damit wollen wir gar nie die Kanzel verbrennen, aber sie gilt für die von Gott berufenen Prediger. Aber das Kostbarste an einem Prediger ist sehr oft auch die Seelsorge. Und wenn wir vorher fragten, wieso wir so wenig Anschauungsbeispiele haben, wir erleben zu selten leider die wertvolle Seelsorgeaufgabe bei unseren Predigern. Wir sind als Christen viel zu sehr geprägt von Monologen. Hat man nicht noch einen ganz interessanten Redner? Das noch kostbarer ist eigentlich das Einfallstor, wie wir überhaupt erst zur Unterweisung finden, wie wir Menschen des Vertrauens finden, mit denen wir ins Gespräch kommen. Jetzt war ich vorher bei dem Beispiel, was Menschen da sagen, mitten auf der Straße. Nehmen Menschen Stellung. Wem kann man heute noch vertrauen? Die erste authentische Antwort, wenn überhaupt, nur noch Vater oder Mutter. Ein anderer sagt, keinem. mit einem Umgang mit anderen große Vorsicht walten lassen. Ein dritter sagt, guten Freunden oder der Clique kann man nur noch vertrauen. Dann sagt jemand, vielleicht auch eine Frau, Gott gibt's nicht, aber da ist zwar irgendwas, aber was? Merken Sie die abgeknickte Antenne nach Gott. Gott gibt's nicht, erst mit Selbstsicherheit. Und dieselbe Person sagt im selben Satz, aber da ist zwar irgendetwas, aber was? Merken Sie, so könnte ein Prediger kaum das konstruieren, das ist die Realität, die uns umgibt. Es war mir interessant, als ich von Idea Spectrum vor einem Jahr interviewt wurde zu dieser Frage wegen der Bücher, wie können die Blockaden überwunden werden, sage ich, wir müssen neu dieses Wagnis eingehen, um im Mensch, um zu erfahren, wie die Außenstehenden denken. Und da hat mich der Chefredakteur, der Herr Matthies, immer weiter gefragt, ja, wie denken Sie denn? Jetzt raus, Schöpfbuch, wie denken Sie denn? Da habe ich gesagt, das sollte jeder von uns und jeder Leser ausprobieren. Ah ja, jetzt kneifen Sie aber nicht. Sie müssen doch aus Ihren Erfahrungen jetzt aus vielen tausend Gesprächen sagen können, wie die denken. Ein gemeinsamer Nenner. Da musste ich sagen, am liebsten würde ich sagen, aber dann wäre der Reiz kaputt, in persönlichen Gesprächen tausendfache Antworten bekommen. Ja? Und wenn man das sagen würde, man kann sagen, die Menschen sind so und so, dann würden wir wieder ein Klischee aufbauen und würden uns einbilden, schon zu wissen, wie der andere steht. Und dann würde ich manchen begegnen, ich weiß eigentlich schon, auch Sie sind ein Mensch mit Sehnsucht. Und indem ich das ausspreche, beweist mir der andere gern, was wohl, sobald ich sage, auch Sie haben Sehnsucht, wird er alle Kraftanstellungen nutzen, um mir zu beweisen, dass er keine Sehnsucht nach Gott hat. Jetzt brauchen wir gar nie was, einen Kniff draus zu machen, sondern nur echt sein und den anderen kommen lassen, ohne sagen zu müssen, na sehen Sie mal, sondern mit ihm zu empfinden, dass da etwas raus will. Andere Antworten waren, keinem kann man vertrauen. Auch die Kirchen sagen nicht mehr die Wahrheit. Gottvertrauen weiß ich nicht, Gott gibt es nicht, aber es ist da eine Macht. Ist das ein Atheist? Nee. Wissen Sie? Keinem, ich bilde mir zu allem meine eigene Meinung. Ein Mensch sagte zwischendrin, man, auf Gott kann ich in jedem Fall vertrauen. Gott ist vertrauenswürdig. Aber einer vielleicht von 20. Und einer sagt beachtlich, dass ich habe viel in der Botschaft dann verwerten können. Auch etwa die Aussage, nur wen ich kenne, dem kann ich nur vertrauen. Es sind gar keine wohlformulierten Sätze, merken Sie, so halb abgebrochen. Wunderbar. Wir sollten erst anfangen, Gott kennenzulernen, Jesus Christus kennenzulernen, ehe wir ihm vertrauen. Ich komme zurück zu meiner Begegnung mit diesem 24-jährigen jungen Frau. Ich habe mich überwunden und habe sie angesprochen. Darf ich Sie einfach mal fragen, wohin Sie fahren? Ich muss nämlich nach Leipzig, ich auch. Und schon war die Hürde überwunden. Und darf ich fragen, ob Sie dort beruflich was zu tun haben? Nein, ich bin beruflich in Frankfurt, aber in Leipzig, da komme ich eigentlich her, da komme ich alle 14 Tage wieder heim. Und dann habe ich Sie gefragt, was Sie in Ihrem Beruf, Sie war junge Bankangestellte, erlebt. Hat sie mir ein paar Worte gesagt, dass sie eben doch Sorge hat, den Arbeitsplatz wieder zu verlieren, weil auch im Bankensektor sehr rationalisiert wird. Und Ist das jetzt ein geistliches Gespräch bisher, oder? Wie würden Sie jetzt die Kurve kriegen zu einem geistlichen Gespräch? Bank hat im selben Anfangsbuchstaben wie Bekenntnis vielleicht, ja? Also nur nichts Krampfhaftes, sondern einfach, wo mag dieser Mensch, was mag der mit der Sehnsucht machen, wo ist die versteckt und so. Und für mich, ich merke, ich will nicht den anderen jetzt ausquetschen, sondern der andere quetscht mich ja auch aus. Ich bin genauso geprüft wie der andere, denn für mich ist das Abenteuer mindestens so groß. Ich weiß nicht, wie ich mit einem unbekannten Menschen spreche. Und jetzt hat dieser junge Mensch mich erkennen lassen, dass da eine gewisse Sorge ist, den Arbeitsplatz zu verlieren. Und ich merke, Gott will mir klar machen, hört doch mal auf diesen Menschen. Danke, dass Sie das so sagen. Wenige geben das so zu. Sie haben ja noch Ihre Stelle. Darf ich Sie mal fragen, wie wird man mit dieser Angst fertig? Jetzt muss ich sagen, rückschauend, hoffentlich habe ich nicht Angst gesagt, weil was könnte der andere Mensch jetzt antworten, wenn er selber nicht das Wort Angst gebraucht hat? Ganz genau. Dann sagt er wieder, Angst, so ängstlich bin ich nicht. Nö, es war nur so ein Gedanke. Nicht? Jeder muss halt fragen, wie lange habe ich noch den Job? Nicht? Ganz genau. Und deshalb nicht spürbar den anderen immer ein Stück weiterführen, sondern erst einmal auch überhaupt nicht drängen zu einem anderen Thema, sondern für mich ist die Frage im Stillen wichtig, was hat das, was der Mensch erlebt, mit Gott zu tun? Liebe Freunde, ich behaupte, dass jeder Berufstätige bei jeder zweiten Begegnung eigentlich potenziell ein geistliches Gespräch vor sich hat. Mindestens jeder Zweite in unserem beruflichen Umfeld hat Sorge vor seiner weiteren beruflichen Laufbahn. Der eine hat seine Arbeitsstelle schon verloren, weiß nicht wann und ob er sie wiederkriegt, und der andere hat sie noch und weiß nicht wie lange. Und der ganz stolze Manager, von dem mein war, er hätte es auf sicher, aber der bangt auch, ob er seinen 5-Jahres-Vertrag verlängert bekommt oder nicht. In den höchsten Top-Etagen wird sehr oft nicht mehr verlängert. Also, und deshalb, nehmen wir an, jeder Zweite hat vermutlich Sorge, wie kann ich das geistlich zur Sprache bringen? Einmal objektiv muss ein Klima der Echtheit sein. Wenn der andere am Bildschirm sitzt und seine wichtigen Zahlen eingibt, kann ich nicht nebenher über ganz wichtige geistliche Sprachen sprechen. Aber da kann ich signalisieren. Übrigens, zu der berechtigten Sorge, was Sie vorher sagten, da würde ich Sie gern gelegentlich mal noch sprechen oder auch hören. Signalisieren öfter, ja? Signalisieren und Mut machen zum Folgegespräch. Und bei der Frau war das so, ich habe dann da gefragt, ja, sie wird eben nicht mit dieser Sorge fertig. Die Sorge umgibt sie jeden Tag fast. Aber sie überspielt die und man muss eben und man muss dann sich stark zeigen. Und sie ist stark. Wie würden Sie diese Antwort beurteilen? Die Antwort war zu erwarten, nicht? Es kommt nicht aus der Tiefe raus. Sie ließ mich ein bisschen erkennen, dass da Sorge ist. Aber sie hatte schon wieder selbstsicher. Und ich habe dann nur versucht, ich weiß nicht, jetzt habe ich mich hineinversetzt, ob ich so elegant fertig würde, wenn ich diese gleiche Sorge hätte. Wissen Sie, bei mir, ich bin Selbstständiger, bei mir ist es im Augenblick anders, aber wenn ich mich so hineinversetze, ich weiß nicht, wie ich da fertig würde. Dann sagt sie, ja, ich werde eben auch nicht fertig. Ist jetzt irgendwo eine Taktik? Nein, ich will nur mich hineinversetzen in Sie. Und weil ich mich hineinversetzen will in Sie, sage ich, darf ich noch was ganz anderes jetzt mal ansprechen? Ja? Ja, aber ich weiß nicht, ob es Ihnen recht ist. Es ist nämlich ganz ungewöhnlich, dass man darüber spricht. Ich muss jetzt signalisieren, damit nicht zu flott die geistliche Frage kommt, dass es jetzt um etwas Ungewohntes, aber außerordentlich Lebenswichtiges geht. Und deshalb muss eine Atempause da rein. Ich schätze, wenn wir zu früh kommen, Sie müssen nur beten und dann geht's gut, haben der andere Mensch die Tiefe des Sprechens mit Gott noch gar nicht erlebt. Keine Kunstpause, sondern das Atemholen vor Gott, dass ich mit dem anderen empfinde, was jetzt kommt. Und dann, wenn man, Sie sagten mir eben, dass Sie nicht fertig werden, aber sind dann Menschen da, denen Sie vertrauen können, mit denen Sie das durchsprechen können? Dann sagte mir sie, nein, eigentlich nicht, deshalb spricht sie auch mit niemand. Eigentlich Zufall, dass ich mit Ihnen da spreche. Gibt's keinen. Und dann habe ich innerlich mir einen kleinen Stoß. Und jetzt ist der Punkt, wo ich eben doch fragen will. Ja, was erwarten Sie dann,